Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, die Strategie schien eigentlich schlüssig, die in der Atomfrage gespaltene Nation versöhnen, darum den Kampf um die Atomenergie beenden und jenseits alter Grabenkämpfe das Problem Stromerzeugung mit Hilfe von Kernspaltung final und friedlich lösen. Soweit die Theorie. Tatsächlich in der Praxis ist es soweit noch nicht gekommen. Das weiß man nicht nur seit diesem Wochenende, seit den Castortransporten, so heftig wie die Auseinandersetzungen in diesem Wochenende waren. Ist es schon lange nicht mehr zugegangen rund um den Castortransport und das trotz der angekündigten Energiewende, trotz des Ausstiegsbeschlusses und trotz der angekündigten neuen Endlagersuche. Aber vielleicht wollen die Demonstranten einfach nur nicht glauben, dass all das, was angekündigt ist, am Ende auch funktioniert. Vielleicht glauben sie, dass die Energiewende, wie einige Experten auch sagen, möglicherweise noch scheitern kann. Wo stehen wir? Ein halbes Jahr, knapp 5 Monate nach dem Energiewendebeschluss und ein Dreivierteljahr nach Fukushima. Darüber will ich sprechen mit meinen Gästen. Und vor einem Dreivierteljahr sind wir genau in dieser Konstellation, nicht wir, aber Sie beide hier an diesem Tisch schon mal gesessen. Und deshalb können wir ein bisschen Bilanz ziehen. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Bärbel Höhn. Herzlich willkommen. Und ich begrüße den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs. Herzlich willkommen. Frau Höhn, wenn man sich das anguckt, was da im Wendland jetzt in den letzten Tagen bis heute alles so passiert ist, wo hätte man denn den Castor hinfahren sollen?
Ich glaube, die Leute, ich war ja selber dort, habe auch mit den Leuten gesprochen und die Leute haben 2 Punkte. Der erste Punkt, die meisten, die da sind, sagen natürlich, der Ausstieg aus Atomkraft ist nicht schnell genug gewesen. 2022 ist ihnen zu langsam, sie wollen früher. Der zweite Punkt ist aber, und ich glaube, der wesentlichere ist, dass sie sagen, mit Gorleben werden auch Fakten geschaffen. Und das machen sie nicht nur an diesem Castor-Fest, sondern zum Beispiel auch im Haushaltsplan. 73 Millionen werden für den Ausbau von Gorleben, also man nennt das Erkundung, aber die Leute sagen natürlich, das wird am Ende ausgebaut, ausgegeben, 73 Millionen und 3 Millionen für die Endlagersuche in ganz Deutschland. Und da sagen die eben, das ist eigentlich nur Alibi, Endlagersuche in ganz Deutschland, eigentlich wollt ihr hier Gorleben, das wollt ihr zementieren und das können wir nicht gutheißen, weil es einfach extreme Probleme gibt. Unter diesem Atommülllager ist Gas, darüber ist eine wasserlösliche Salzschicht und da sagen sie, das kann nicht sicher sein.
Trotzdem nochmal die Frage, wo hätte man ihn hinfahren sollen?
Die Frage wäre, ob man ihn überhaupt hätte starten dürfen. Denn es gab ja diese hohen Werte, die durchaus, ja, also auch auf jeden Fall über den Grenzwerten waren. Schon an dem Zwischenlager, wo momentan ja die Castoren von den anderen Castor-Transporten stehen. Die sind ja alle noch nicht runtergebracht, sondern die stehen da in so einer Behausung. Und da sind ja doch erheblich hohe Werte gemessen worden, also höhere als man durfte. Und dann gibt es schon, dann hat man alles Mögliche, die natürliche Strahlung abgezogen, alles Mögliche. Und dann kam der Landesumweltminister Sander darauf, dass man eben doch den Wert unterschreitet und diesen Castor starten kann. Und auch da muss man sagen, man hätte auf jeden Fall auch hier erstmal bei den hohen Strahlenwerten was tun müssen und nicht einfach so rumtricksen. Zumindest hat das den Einzelnen.
Bevor erlebt. Der Fuchs sofort ins Spiel kommt, eine Nachfrage muss ich trotzdem nochmal stellen. Deshalb fragte ich nach dem Wohin damit. Als Jürgen Trittin das Moratorium durchgesetzt hatte, ging es ja letztendlich auch darum, dass trotzdem bestimmte Castortransporte unvermeidlich waren, weil das einfach so vertraglich festgelegt ist. Das heißt, es gibt ja de facto gar keine Alternative im Moment zu diesem Transport, oder nicht?
Also es gibt eine rechtliche Verpflichtung, das auch zurückzunehmen, weil das ist ja Atommüll, das ist in Frankreich bearbeitet worden, kommt wieder zurück. Ob man das zum jetzigen Zeitpunkt hätte machen müssen, wegen dieser hohen Strahlen, oder ob man zum Beispiel auch hätte sagen können, wir müssen jetzt einfach mal sehen, wenn man wirklich neu sucht in Deutschland, müsste man mal überlegen, ob man das überhaupt noch nach Gorleben bringt oder ob man das ins nächstgelegene Atomkraftwerk bringt, damit die Castortransporte auch nicht so lang sind. Da gibt es ja sehr viel Überlegungen, die da angestellt worden sind, aber das ist einfach so weiter durchgezogen wird und vor allen Dingen, dass mit diesen vielen Millionen auch Fakten in Gorleben geschaffen werden. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Leute auf die Straße gebracht hat.
Viele Millionen wird auch der Einsatz der Polizei kosten, um das sozusagen trotzdem durchzusetzen. Man hat ja einiges gehört, sowohl von den Menschen, die dort demonstriert haben oder zivilen Widerstand geleistet haben, wie, glaube ich, der Sprachgebrauch ist. Und man hat von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, wieso muss ich da eigentlich eine solche Veranstaltung über meine Steuergelder bezahlen? Wie ist denn da Ihr Empfinden? Sind die Menschen, die da demonstrieren, ist das ihr gutes Recht? Sollen sie das so machen? Ist ziviler Ungehorsam aus Ihrer Sicht in dieser Form hilfreich oder nicht?
Also mir geht das Ganze ein bisschen zu weit. Also die Zahlen, die ich gehört habe, das ist ja noch nicht endgültig, ist ja noch nicht abgerechnet, liegen jetzt bei 41 Millionen Euro, die dieser Transport kosten soll, nur in Deutschland. Das sind die Kosten, die da entstehen. Der Innenminister von Niedersachsen hat gesagt, das wird wahrscheinlich eher doppelt so viel sein. Das sind ja nun wirklich eklatante Summen. Die fehlen uns dann bei der Endlagersuche oder was auch immer. Da wäre es besser eingesetzt. Es ist eine deutsche Verpflichtung, diese Kastoren zurückzunehmen. Es ist deutscher Müll, den müssen wir auch bearbeiten. Und es ist eigentlich auch schade gewesen, dass 7 Jahre lang überhaupt nichts geschehen ist. Mit dem Moratorium von Jürgen Trittin wurde nämlich 7 Jahre keinerlei Weiterentwicklung gemacht. Weder von Gorleben, noch die Suche an irgendeinem anderen Standort. Erst durch Norbert Röttgen, ist da Schwung reingekommen. Und wir fangen jetzt an, auch alternative Standorte zu suchen. Nur machen wir uns bitte nichts vor, bevor wir eine Endlagerung wirklich haben, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Da ist eben viel zu lange gewartet worden. Auch Gabriel hat nichts gemacht. Er hat ja auch nicht weiterentwickelt. Das ist 11 Jahre Stillstand und jetzt geht es Gott sei Dank endlich weiter.
Also, ist nicht ein Teil der, ganz kurz, ist nicht ein Teil der Wahrheit, dass es eine andere Endlagersuche gar nicht angestrebt war bis zum Frühjahr diesen Jahres. Also das heißt, das ist ja nun wirklich eine Wende, die eher im Regierungslager stattgefunden hat. Die Forderung nach anderen Endlagerstätten zu suchen, die gab es ja auch schon früher. Und ist das nicht einer der Gründe, wir sehen das an anderen Beispielen in der Republik, dass vielleicht tatsächlich die Leute nicht ausreichend mitgenommen wurden bei dieser Entscheidung für Gorleben?
Ich weiß es nicht, ob das der Fall ist. Meine Gorleben ist ja nun eine altbekannte Tatsache. Das ist ja nicht gerade irgendwo neu, sondern
das soll das jetzt 30 Jahre?
Ungefähr 30 Jahre. Die Größenordnung ist es.
Anfang der 70er.
Naja, also das ist ja, glaube ich, noch unter Helmut Kohl. Nee, ist es noch unter Schmidt? Schmidt hat das angefangen.
Anfang der 70er wurde
das
schon.
Schmidt hat es angefangen. Also kurz nach Willy Brandt. So lange läuft das Ganze schon. Das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass ein Land, ein Industrieland wie Deutschland, bis jetzt keine wirklich vernünftige Lösung gefunden hat. Es gibt ja im Prinzip nur 3-4 verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben in Salzstöcken, dann sagt man in Lehmbereichen, dann die Finnen, die lagern in Granit ein, da wird ja jetzt gerade ein neues Kernkraftwerk fertig und da wird genau unter diesem Kernkraftwerk in so eine Granitformation der Abfall eingelagert werden. Die Amerikaner sagen was ganz anderes, sie sagen, um Gottes Himmels Willen, das Zeug nicht so weit weg tun, dass wir nicht mehr drankommen, sondern es irgendwo zwischen da, vielleicht hat man irgendwann eine technische Methode gefunden, diesen Müll zu behandeln, und zwar so zu behandeln, dass er nicht mehr strahlt. Bei der fortschreitenden Forschung halte ich das wahrscheinlich noch für den besten Ansatz, denn eigentlich muss es da eine Lösung geben, irgendwann wird es die geben, irgendwann wird man eine chemische Lösung gefunden haben, vielleicht mit Teilchenbeschuss. In Genf wird ja daran geforscht, an dieser CERN-Atomanlage da. Das ist sicherlich der richtigste Weg, zu versuchen, das Problem irgendwann zu lösen. Ich sag mal, das wird nicht morgen sein, auch nicht übermorgen, vielleicht aber in 30, 40, 50
Endlagerung
Jahren, weiß keiner von uns.
Endlagerung muss zwangsläufig auch ein Teil sein der Energiewende. Auch dieses Problem muss gelöst werden. Ihr Parteifreund, Ministerpräsident in Baden-Württemberg hat gesagt, Leute, jetzt muss auch mal gut sein, ich fasse das ein bisschen grob zusammen. Wir suchen ja jetzt und wir versuchen das ja jetzt auch irgendwie einen sinnvollen Standort zu finden und diese Form von Protest braucht es nicht mehr. Sie sagen, Sie waren selber da. Welche Position der Grünen ist jetzt die gilt, sage ich jetzt mal? Die Kollegin Roth, die noch hingefahren ist, und Sie, oder das, was Herr Kretschmann sagt, was ist die Position der Grünen?
Also
kommen Sie da in eine Zwickmühle?
Ich habe mich mit Kretschmann ja auch am Samstag unterhalten auf der Bundesdelegiertenkonferenz, auch über seine Aussage. Es gibt natürlich eine Parteimeinung, und das ist die schon, dass die Partei auch aufgerufen hat, in Gorleben mit zu demonstrieren, auch die ihre Basis, also vertrete ich da die Parteimeinung. Aber ich will schon sagen, dass ich da bei Kretschmann Milde walten lasse. Ich meine, ich bin da ordentlich für angemacht worden, für seinen Ausspruch. Aber ich habe auch ein Stück Verständnis für ihn, und zwar aus folgendem Grund. Er hat als Ministerpräsident einfach eine ganz wichtige Türöffnerfunktion gemacht. Er war der Erste, der gesagt hat...
Das heißt, willkommen in der Realität.
Warten Sie mal, er war der Erste, der hätte ich gerne bei Seehofer auch. Er war der Erste, der gesagt hat, ich bin bereit, in meinem eigenen Land zu suchen. Mhm. Und das ist ein Riesenschritt, weil alle haben natürlich gesagt... Ja, also, ja, wir brauchen was, aber nicht bei uns, ja. So, und dadurch hat er die Tür geöffnet zu sagen, dass wir wirklich gucken, wo ist die bestmögliche Lösung, mhm. ja. Und wir haben ja nicht 10 Jahre gewartet, wie Sie das darstellen, sondern es sind ja Kriterien entwickelt worden von Jürgen Trittin in diesen 10 Jahren. Und diese Kriterien werden jetzt in der Schweiz zum Beispiel mit angewendet. Die bauen auf der Arbeit von Jürgen Trittin auf ja, und sagen wir, ja, das frage ich Sie, das frage ich nämlich Herrn Röttgen. Die bauen auf der Arbeit auf von Jürgen Trittin und suchen jetzt in einem Prozess. So, und da wird deutlich, ich glaube, Herr Fuchs, jetzt mal einfach mal ein bisschen raus aus den Schützengräben. Ich glaube, dass wir eine Endlagersuche nur über die Fraktionen hinweg hinbekommen, denn das ist, das haben Sie selber gesagt, so ein langer Prozess, dass keiner von uns sagen kann, wir werden die nächsten 3 Jahre an der Regierung sein. Und das heißt, wir müssen vielleicht ähnlich wie beim Atomausstieg auch bei der Endlagersuche einen gemeinsamen Konsens finden. Ja, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Atomausstieg. Einen gemeinsamen Konsens finden, damit wir sagen, wir brauchen das bestmögliche Lager. Und das geht nur dann, wenn man sagt, wir machen einen Baustopp in Gorleben, damit nicht immer geglaubt wird, das ist eigentlich doch das Lager, was am Ende gewollt wird, sondern wir suchen nach dem bestmöglichen Lager in Deutschland. Das erschafft die Akzeptanz für ein solches Lager.
Stuttgart 21 fürs Endlager.
Wir haben momentan ja gar keine Alternativen dazu, wo wir die Kastoren hinstellen müssen. Die müssen ja irgendwo hin. Die Vorrichtungen dafür sind nach meinem Kenntnisstand in Gorleben geschaffen worden. Und es ist ja nicht nur der Norbert Röttgen, der nach Gorleben Kastoren liefert, sondern das hat Trittin gemacht, das hat Gabriel gemacht, das ist die ganze Zeit gemacht worden. Daran hat sich ja nichts geändert.
Das geht ja nicht in die Lagerungen gemacht, das geht unter der
natürlich. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das da unten rein soll, sondern ich habe lediglich gesagt, dass wir die als Zwischenlager in Gorleben am sichersten unterbringen können. Das ist der Status quo. Wir haben ja keine Alternativen dazu. Sie sagten eben ein Kernkraftwerk, Sie können die nicht einfach in ein Kernkraftwerk reinstellen und sagen, hier habt ihr die und passt mal schön drauf auf. Das geht rechtlich nicht.
Das geht rechtlich nicht.
Ja, klar, das ist aber nur für die abgelaufenen Brennstäbe, bevor die nach Le Hague verschafft werden, um dort aufgearbeitet zu werden. Das wissen Sie auch genauso wie ich. Also das geht aber nicht, dass man da noch abgelagerte Mittel wieder hinbringen kann.
Ich war mal in einem solchen, wenn ich das als Erfahrung mit einbringen darf. Also richtig beruhigt hat mich das nicht, weil das sind in der Regel so Wellblechhallen oder ein bisschen dickere Wellblechhallen. Also ja, auf die Vorstellung, sowas wäre erstmal da weg und irgendwo erstmal woanders sicher, hat sich da eigentlich eher aufgedrängt. Also sprich, im Moment haben wir, glaube ich, 16 Endlager oder 16 Zwischenlager oder wie immer. An jedem Kernkraftwerk stehen die Dinger rum und unter Sicherheitsaspekten. Also gibt es keine Idee, wie man das überbrücken kann, eine solche Zeit, bis man tatsächlich ein Endlager gefunden hat und wo die ein bisschen sicherer stehen können als in solchen Hallen.
Ja, alle Umweltminister haben bis jetzt die in Gorleben dazwischen gelagert.
Ja, aber letztendlich ist nein, also letztendlich ist die Halle in Gorleben ja nicht besser als die anderen Hallen auch.
Ja,
es wird ja nicht
Macht
nach unten
nicht
gebracht.
Ruhiger, ehrlicherweise.
Ja, genau, aber es wird ja gar nicht nach unten gebracht. Die entscheidende Frage ist ja, gibt man ein Zeichen, dass man sagt, wir fangen jetzt diese Suche wirklich an. Und deshalb, Herr Fuchs, ich will jetzt wirklich mal, dass wir mal da zu einer Lösung kommen. Denn das ist letztendlich eine Sache, die wir auch unseren Kindern und Enkelkindern schuldig sind. Denn wir produzieren momentan den Strom mit diesem Atom. Und unsere Kinder und Enkelkinder haben nur noch die Kosten. Die haben überhaupt gar keinen Strom mehr. Die müssen nur noch zahlen und löhnen. Und das ist unsere Aufgabe, das sicher zu machen und einen gesamtgesellschaftlichen Konsens dazu finden.
Deswegen finde ich das gut, dass der Bundesumweltminister jetzt gesagt hat, wir machen an allen Ecken weiter, also sprich nicht nur in Gorleben, sondern auch an anderen Standorten.
Ja, aber da muss er im Prinzip sagen, okay, dann machen wir hier einen Baustopp, damit deutlich wird, wir können nicht, so wie er es macht, mit 73 Millionen nach Gorleben rein, um das weiter auszubauen und gleichzeitig sagen, ja, wir suchen mal und da haben wir mal 3 Millionen. So, deshalb ganz einfach, was sie in der Schweiz machen, die hatten wir im Umweltausschuss, das ist ein langer Prozess. Wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, also Granit, Ton oder Salz, das sind die 3 Möglichkeiten, haben Sie eben ja auch gesagt. Sie von der CDU, auch wir von den Grünen, ja, wir müssen das fraktionsübergreifend machen. Wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dann ist das ein wahnsinnig langer Prozess. Auch das wird noch, wenn wir heute starten, lange, Jahrzehnte brauchen, wenn sie weiter an Gorleben festhalten, dieses tun. Das ist einfach politisch motiviert. Das war überhaupt nicht geeignet. Und wenn sie das am Ende irgendwann mal genehmigen, wird das Gericht das einkassieren. Und da haben sie noch wieder 20 Jahre verloren. Lass uns jetzt starten, eine gemeinsame Suche machen über ganz Deutschland. Streichen Sie das Geld für Gorleben und machen Sie einen Baustopp.
Ja, wir brauchen kein Geld für Gorleben streichen. Wir brauchen das ja da, um beispielsweise diese Dinger sicher zu lagern.
Das ist doch was ganz anderes. Das Geld nach da unten zum Ausbau, die Dinger lagen oben.
Ich will nur sagen,
dass sie das Geld endlich mal beenden müssen, unten weiter auszubauen. Das ist ein wichtiges Zeichen, um deutlich zu sagen, wir suchen überall in dieser Republik.
Geschieht da momentan gar nicht viel, im Gegenteil. Es wird also im Wesentlichen...
brauchen sie denn 73 Millionen? Gut, das ist eine Menge Geld.
Wir brauchen allein 41 Millionen, um die Castor
Bevor wir jetzt nur über den Castor sprechen, ich wollte zwei, drei andere Themen auch noch gerne. Aber da sind die Positionen ja, glaube ich, auch einigermaßen ausgetauscht. Und zu irgendeinem Konsens muss man, das ist das Schöne, in dieser Frage muss man irgendwann zu einem Konsens kommen. Das hilft nichts anderes. Aber ich würde noch mal zum Thema zivilen Ungehorsam kommen, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die bei der weiteren Energiewende noch mal eine wichtige Rolle spielen kann. Jetzt stelle ich mal ein bisschen provokativ eine andere These auf. Also in meinem Ort soll irgendwo ein Windrad oder zwei oder am besten fünf gebaut werden. Ich selber empfinde das als unangenehm, will keinen Schattenwurf und liebe Vögel, die da alle tot unten drunter liegen. Und deshalb gehe ich auf die Autobahn und blockiere den Transport dieser Windräder mit zivilen Ungehorsam. Okay?
Also ich glaube, dass jeder das Recht hat zu demonstrieren, auch für seine Meinung. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube gerade Stuttgart 21 oder auch Gorleben mit dem Castor oder auch Demonstrationen, wie Sie zu Recht sagen, mit Windkraftanlagen oder auch Netzen, ja, die haben eins gemeinsam. Wir haben momentan ein Planungsrecht, was der Bevölkerung am Anfang überhaupt keine Möglichkeit gibt, einzugreifen. Das wird alles nach vorne geplant, teilweise was Straßen angeht, 20 Jahre oder Bahnhöfe, ja. So, und dann am Ende darf die Bevölkerung eigentlich so eine minimale Sache da noch machen. Nicht ja und nein sagen, sondern minimal. So, ich sag mal preußisches Recht. Ja, preußisches Recht. So, und das, finde ich, muss man ändern. Und da können wir auch einiges lernen. Nicht 1:1 übernehmen, aber von den Schweizern. Die Schweizer gehen hin und machen am Anfang eine grundsätzliche Abstimmung. Wollen wir das oder wollen wir es nicht? So, und danach sagen sie, okay, wenn man gesagt hat, ja, wir wollen das, dann muss man bei den einzelnen Planungen mit der Bevölkerung zusammen versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Aber immer die Bevölkerung einbeziehen. Das scheint mir der beste Weg zu sein, um solche Projekte durchzusetzen.
Da bin ich auch mit Ihnen ziemlich einig. Wir können diesen Netzausbau nur hinkriegen, wenn alle mitspielen. Aber wir müssen natürlich irgendwelche Kompromisse da schließen. Nehmen wir mal das berühmte Beispiel Pumpspeicherwerk in Attdorf. Ich bin da extra hingefahren.
Wo ist denn das?
Das ist an der Schwarzwald, Schluchsee. Schluchsee ist für uns ist Attdorf ständiges Gebet.
Im Osten der Republik vielleicht nicht unbedingt.
Nein.
Genau.
Im Südschwarzwald. Ja. Da soll ein großes Pumpspeicherwerk hin, das größte überhaupt, was es in Deutschland gibt.
Und das ist schon aus. Pumpspeicherwerk wird gebraucht dafür, um
zum Beispiel Energien zu speichern. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat zwei Wasserbecken in unterschiedlichen Höhen. Da muss mindestens ein Höhenunterschied von 150 Metern sein. In dem einen liegt das Wasser unten, in dem anderen oben. Wenn man zu viel Strom hat, dann pumpt man aus dem unteren Becken das Wasser nach oben, lässt es wieder runterlaufen und erzeugt damit wieder Strom. Genau. Das kann man heute einigermaßen vernünftig hinbekommen. Der Wirkungsgrad liegt so bei 73%. Ist noch nicht so ganz grandios. Also man verliert 28% des eingesetzten Stroms. Aber immerhin. Das ist die einzige wirklich großtechnische Lösung, um Strom zu speichern. Nun müssen wir dazu natürlich wieder Kompromisse machen. Dann muss man halt im schönen Schwarzwald einen Teil eines Tales roden, die Bäume weg und das auffüllen und dann eben glatt machen und dann Wasserspeicher einbauen. Der untere ist schon vorhanden, der ist natürlich vorhanden, der obere nicht. Also dafür müsste man das machen. Dagegen wird sich gewaltig gewehrt. Da gibt es Bürgerinitiativen über Bürgerinitiativen.
Wahrscheinlich zu Recht.
Ja, irgendwas müssen wir aber machen. Wenn wir erneuerbare Energien wollen, und ich bin genauso dafür, dann müssen wir aber auch Speichermöglichkeiten schaffen. Gucken wir doch jetzt mal raus. Wunderschöner Blick zum Pariser Platz, aber es ist leider dunkel.
Ein herrlicher Weihnachtsbaum.
Es ist leider dunkel. Ich bin heute Morgen hier hingeflogen und habe festgestellt, dass keine einzige Windmühle sich gedreht hat, weil heute so eine Inversionswetterlage ist und dann haben wir eben keine Windkraft und bei uns im Rheinland war ja auch wunderbar Nebel, also auch keine Sonne. Das heißt, wir müssen aber für diese Fälle auch was haben. Und dafür brauchen wir diese Speichermöglichkeiten. Und die müssen erst geschaffen werden. Und dazu muss auch die Bereitschaft der Bevölkerung her, sowas da, wo es geeignete topografische Gelegenheiten gibt, zu akzeptieren. Das genau das Gleiche ist, der meiste Strom, Windstrom, wird im Norden der Republik erzeugt. Konkret, in Schleswig-Holstein werden wir im Jahre 2015 rund 12.500 Megawatt installierte Windenergie haben, offshore und onshore. Das ist gut, das ist prima. Dummerweise braucht Schleswig-Holstein aber keine 3.000. Das heißt, der Rest muss irgendwo hin. Und es kann nicht so sein, dass den Herstellern oder den Produzenten des Stromes das völlig egal ist, was mit dem Strom passiert, denn die kriegen ja ihr Geld, auch wenn sie gar nicht liefern. Nur wenn sie liefern könnten, bekommen sie schon Geld. Das halte ich für falsch. Es kann so nach dem Motto gehen, produce and forget. Also ich produziere das Zeug, stelle es auf den Hof und ist es mir egal. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass es dahin kommt, wo es gebraucht wird. Und das ist ein ganzheitliches Energiekonzept, was her muss. Und da darf es keine Bürgerinitiativen mehr geben. Wir haben ja schon im Deutschen Bundestag
dazu gesprochen. Da darf es auch keine Bürgerinitiativen mehr geben.
Es muss mitgenommen werden. Natürlich kann es Bürger, sie können demonstrieren. Aber es muss akzeptiert werden, dass der Strom von Nord nach Süd gebracht werden muss. Da brauchen wir eben nicht für die Fische im Meer.
Was ich ganz spannend an der Diskussion finde, ist, als die Atomkraftkernenergie noch im Mittelpunkt unseres Interesses stand, hatte man schon das Gefühl, dass nach den Elementen gesucht wird, wo das Ganze zum Einsturz gebracht wird. Entsorgung ohne Endlagerkonzept können Sie das eigentlich nicht betreiben. Jetzt bei der erneuerbaren Energie gibt es auch ganz viele Dinge, die, wenn man sie nicht macht, man sie am Ende gar nicht machen kann. Sprich Netzausbau, entsprechende Anlagen. Geht es tatsächlich darum, dass es Erfolg hat? Ja. Oder will man nur belegen, dass es gar nicht funktioniert?
Na, ich bin der Meinung, es muss Erfolg haben. Wir haben doch gar keine Alternative. Wenn die Kernkraftwerke weg sind, muss der Strom irgendwo anders herkommen. Es sei denn, wir sind verlogen genug und sagen, wir importieren halt den Strom, was ja zurzeit munter passiert.
In der Gesamtbilanz werden wir sogar exportieren. Die Franzosen warten auf unseren
Strom. Nein, ich war aber nicht ganz fertig, Frau Höhn. Und die brauchen den im Winter, weil sie nicht genug Kernkraft haben.
Weil da mal gesagt wird, wir kriegen den Strom aus Frankreich. Im Winter brauchen die Franzosen unseren Strom.
Im Winter, kriegen wir. Im Winter nicht, weil wir auch keinen haben. Das Problem wird nur anders, müssen wir anders lösen. Wir müssen halt eben bestimmte Zusammenhänge erkennen. Wenn ich den Strom an einer Stelle erzeuge, wo ich ihn nicht brauche, dann muss ich ihn dahin transportieren, wo er gebraucht wird. Also brauche ich Netzausbau. Das ist logisch. Und was für mich nicht logisch ist, ist, dass wir momentan uns nicht mit dem Thema, wie kommt der Strom weg, beschäftigen, sondern eigentlich nur, wie wird er produziert.
Okay.
Und das Thema muss gelöst werden. Hier muss auch meiner Meinung nach eine Konkurrenz rein. Es kann nur so viel Strom produziert werden, wie auch transportiert werden kann.
Wenn jetzt permanent, das ist eine ganz spannende Frage.
Produziert wird, aber nicht transportiert werden kann, dann erzeugen wir gewaltige Kosten und die Verbraucher zahlen.
Da geht es um Fördergelder. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Noch einmal einen Schritt zurück. Ist es nicht am Ende tatsächlich so, dass auch Sie, auch die Grünen, am Ende möglicherweise einen hohen Preis bezahlen müssen? Nicht nur für Strom, sondern möglicherweise auch einen politisch hohen Preis, denn Sie müssen sich irgendwann sozusagen zwangsläufig zwischen die Stühle setzen. Es bleibt Ihnen möglicherweise gar nichts anderes übrig, wenn man sieht, wie Herr Kretschmann agiert, der ja dem alle glauben, dass er sich da sehr bemüht, aber der am Ende möglicherweise der eigenen Bewegung sagen muss, dies und dieses ist aus übergeordneten Interessen nicht anders möglich.
Das werden wir jetzt bei Stuttgart 21 mit Spannung erleben.
Also erstmal muss ich sagen, dass der Kretschmann das sehr sauber gemacht hat. Er hat gesagt, wir wollten diesen Volksentscheid, die Bevölkerung hat darüber entschieden, wir akzeptieren diesen Beschluss und wir werden diesen Beschluss umsetzen. Das will ich erstmal sagen. Das muss ein anderer vielleicht auch mal hinbekommen. Ich finde, dass er das sehr gut gemacht hat in der Situation. So, natürlich, ich war auch 10 Jahre Umweltministerin. Und natürlich habe ich auch mit ganz vielen Leuten reden müssen und auch Sachen umsetzen müssen. Man kann nicht einfach, wenn man in der Regierung ist, einfach sagen, ich rede wie in der Opposition. Da muss man Sachen umsetzen. Und natürlich ging es auch bei uns in Nordrhein-Westfalen um Windkraftanlagen. Die waren auch nicht immer von jedem gewollt. Ja. So, also insofern ist das vom Grundsatz begleitet uns da schon lange, dass wir natürlich auch bestimmte Sachen dann eben auch favorisieren und mit den Leuten reden müssen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie wir reden. Und Herr Fuchs, ich glaube, dass wir mit dem gemeinsamen Atomausstieg auch eine Möglichkeit bekommen haben, jetzt ein gemeinsames Konzept zu machen. Denn Sie sagen zu Recht, wir brauchen die Leitung. Gebe ich Ihnen recht. Aber wir brauchen unterschiedliche Leitungen, je nachdem, wie lange die Atomkraftwerke laufen oder nicht. Also wenn man zum Beispiel die Laufzeitverlängerung noch vor einem Jahr gehabt hätte, braucht man andere Leitungen, als jetzt, wo wir gesagt haben, raus aus der Atomkraft. Und deshalb ist es ein wichtiger Schritt getan, zu sagen, wir wollen jetzt raus aus der Atomkraft, jetzt sagen die Länder, wir wollen Windkraftanlagen bauen, zum Glück auch im Süden. Gerade Baden-Württemberg und Bayern wollen jetzt auch ordentlich einsteigen in Windkraft und können das auch, weil die Anlagen mittlerweile höher sind und in dieser Höhe weht auch der Wind dort unten ganz stark. So, das heißt, dann wird auch wieder Strom produziert. Und man kann sich ja vorstellen, wenn da wieder mehr Windkraft im Süden ist, dann ist das auch wieder eine Kompensation der wegfallenden Atomkraftwerke. Also das heißt, man braucht andere Leitungen, je nachdem, ob man unten den Wind ausbaut oder nicht. Und deshalb muss man erstmal sagen, wie soll jetzt der Atomausstieg laufen? Was wollen wir als Alternative machen? Um dann zu sagen, wir brauchen die Netze. Also von daher ist es richtig, erstmal das Energiekonzept zu machen, dann einen Bundesnetzplan, dann sagen, so wollen wir es jetzt auch und dann mit den Bürgerinitiativen gucken, wie kann es optimal auch in ihrem Sinne gemacht werden.
Ich bin bei einigen Punkten bei Ihnen, aber ich sage, einen Punkt müssen wir schon noch diskutieren. Es kann nicht sein, dass dann aber trotzdem jeder mehr oder weniger, der gerade Lust hat, so eine Windanlage baut, ohne dass klargestellt ist, wie das Zeug denn überhaupt wegtransportiert werden kann. Wenn Sie das jetzt zurzeit sehen, was im Onshore- und Offshore-Bereich sowohl in der Ostsee als auch in der Nordsee als auch in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen passiert, dann wissen wir beide ganz genau, dass dieser Strom da in keiner Weise benötigt wird, in der Menge, wie er dann anfällt. Und wir wissen auch, dass wir es auf keinen Fall in der Kürze der Zeit, wie da produziert wird, hinbekommen, den Strom nach Süden abzuleiten, egal wohin.
Es geht um die Förderung. Erklären Sie das noch.
Nur ein technisches Detail dazu. HGÜ ist die Hochspannungsgleichstromübertragung. Das müssen wir für die Zuschauer vielleicht übersetzen.
Bitte.
Und diese Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung ist eine neue Technologie, wissen wir alle. Es gibt aber nur zwei Hersteller überhaupt in der Welt. Das ist Siemens und ABB. Die haben 45 Monate Lieferzeit für die Kabel. So, wenn ich das weiß, dann darf ich nicht zulassen, dass so viele Produktion passiert, die nicht abgenommen werden kann. Dann müssen wir das da stoppen. Wir müssen eine Konkurrenz reinbringen zwischen Produktion und Leitung.
Weil es das nicht ist. Ich glaube, das ist wichtig für den Zuschauer zu verstehen, worum es da, glaube ich, geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht um die Frage, welche Fördermittel werden wofür eingesetzt. Das heißt, Sie sagen, lieber jetzt erstmal Netz ausbauen und noch keine neuen Windräder hinstellen.
Nicht noch mehr.
Ich nehme an, Sie sagen, lieber erstmal noch ein paar Windräder hinstellen und den Netzausbau auch beschleunigen. Ich weiß nicht, wie ist die Antwort?
Ich sage nur, wenn Herr Fuchs zum Beispiel sagt, also wir müssen jetzt die Windkraft beschränken, dann sage ich, eine solche Beschränkung gibt es für Kohlekraftwerke nicht. Wenn ich heute ein Kohlekraftwerk beantrage, dann wird es in der Regel genehmigt, weil ich die Auflagen erfülle. Und dann habe ich genau den Strom. Wenn wir über Schleswig-Holstein reden, reden wir nämlich, ich sage jetzt mal Brunsbüttel, ja, da ist ein Kohlekraftwerk geplant, sogar zwei. Da sind außerdem Windkraftanlagen geplant. So, und da ist die Frage, für wen bauen wir eigentlich die Leitung? Fürs Kohlekraftwerk oder für die Windkraft?
Ja, also das Kohlekraftwerk ist ja die Reserveenergie, die Sie trotzdem brauchen. Nein.
Und das ist da sage ich, Herr Fuchs, so nicht. Die sagen nämlich immer, also der Kohle, das hat natürlich Vorrang, das ist die Reservekapazität.
Ja, die brauchen wir ja, oder?
Nein, gerade nicht.
Dann sagen Sie doch mal, wie wir es dann machen sollen.
Ja, da sage ich Ihnen auch, wie es geht. Also, was Sie momentan haben und warum das auch momentan ein teures System ist, was Sie verteidigen, ist, dass wir große Kraftwerke haben, die dauerhaft laufen. Atomkraftwerke laufen dauerhaft. Braunkohlenkraftwerke laufen dauerhaft. So, Sie haben aber solche Unterschiede, was den Strom angeht, am Tag. So, das heißt, Sie machen also sozusagen für die Spitze, für eine Spitze, für 20 Minuten am Tag, ja, machen Sie unglaublich viel Grundlast. Machen Sie unglaublich viel Grundlast, ja, um diese eine Spitze zu erfüllen. Das ist sehr teuer, weil man die ja sonst gar nicht braucht. Die geht rein ins Netz und dann kommen noch die Windkraft und passt nicht. Herr Fuchs will nämlich dann für seine Grundlast die Netze haben. So, was wir brauchen, ist aber was anderes. Wir brauchen die Windkraft, die in der Tat nicht immer da ist, und dann brauchen wir als Kompensation die Brücke. Kernstärke ist eben nicht Atom, sondern ist Gas. Das sind Gaskraftwerke, die schnell hoch und runter gefahren werden können und das dann ersetzen
soll. Aber auch erstmal gebaut werden.
Ja, das auch. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber die sind sehr viel schneller zu bauen und die sind auch billiger in der Konstruktion. Ich habe das in NRW sehr viel schneller geschafft mit dem Gaskraftwerk. 3 Monate hatten die Genehmigung.
Schauen wir mal, wie schnell das geht. Wie das gehen wird. Die Frage an Sie zielte ein bisschen darauf ab, will man eigentlich beweisen, dass es geht oder will man beweisen, dass es nicht geht, weil nicht ganz klar ist, ob in der Regierung wirklich tatsächlich da schon eine gemeinsame Linie gefunden ist. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Wenn Herr Rösler sagt, an jedem oder an den Standorten, wo bisher die Kernkraftwerke standen, sollen jetzt die Kohlekraftwerke gebaut werden, dann spricht es nicht unbedingt dafür, dass man wirklich das zum Erfolg führen möchte. Oder wenn man sagt, bestimmte EU-Richtlinien, die jetzt eigentlich umzusetzen sind, was bei Energiesparmaßnahmen anbelangt, die setzen wir jetzt erstmal noch nicht um und sich da im direkten Konflikt befindet, auch mit Herrn Röttgen. Also jedenfalls, wenn man heute die...
müssen wir ja umsetzen.
Ich lese mit großem Interesse ein Spiegel-Interview und das kenne ich, wenn Herr Röttgen das so formuliert, weiß ich, wie er es meint. Es war schon mal bei der Verlängerung der Laufzeiten ganz ähnlich, wo er darauf verwiesen hat, dass für diesen Teil, für bestimmte Teile dieser Energiewende eben der Wirtschaftsminister verantwortlich zeichnet. Zum Beispiel den Netzausbau, der ja offenbar im Moment der Flaschenhals der ganzen Geschichte ist. Also haben Sie das Vertrauen in Herrn Rösler, dass er als Wirtschaftsminister mit gleicher Werf sich für die Energiewende dann auch einsetzt wie Herr Röttgen?
Ich habe letzte Woche noch mit Herrn Rösler zu diesem Thema ein sehr intensives Gespräch gehabt, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, wie denn der Status quo ist. Sie können ja nun mal ein bisschen auf irgendwas basieren. Wir haben auch dann den Chef der Bundesnetzagentur, Herrn Koch, dazu gebeten, Stellung zu nehmen. Und wir stellen halt eben einfach fest, es geht zu langsam. Es gibt ja ältere Maßnahmen, zum Beispiel das sogenannte ENLAG, Energieanlagenausbaugesetz. Dieses Ding, da hängen wir um Jahre hinterher, weil eben leider überall irgendeine Schwierigkeit auftaucht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es Bürgerinitiativen sind, die sind es auch, es ist Normenkontrollverfahren, es gibt ja regionale Egoismen. Sie haben Planungsrecht in den Bundesländern, haben Planungsrecht in unterschiedlichen Bundesländern. Genau. Das muss koordiniert werden, das ist nicht einfach. Die Bundesländer sind nicht etwa bereit zu sagen, wir geben das die Planungshoheit an den Bund ab und der macht eine Masterplanung und dann müssen die das so durchführen. Das wollen die nicht. Also, und jetzt müssen wir natürlich auch sehen, dass es möglich ist, bei dem Anlagenausbau oder bei dem Netzausbau, das wäre schon sinnvoll, wenn die sich an der gleichen Stelle treffen würden, wenn da eine Grenze in den Bundesländern ist. Ne? Das ist nicht so ganz einfach, dass Sie lachen, aber die Diskussion ist da. Das passen Sie doch auch.
Das wissen Sie auch.
Hilft nicht. Ne? Und deswegen sind wir jetzt dabei und versuchen, die einzelnen Bundesländer an den Tisch zu kriegen und zu sagen, pass mal auf, wir würden gerne hierher die Trassierung machen. Aber dann sagt uns die Frau Lieberknecht, aber bitte nicht, muss ich meinen Thüringer Wald.
So.
Dann sagt
und
mir
sind,
der
genau. da sind wir, da sind
Bouffier,
wir
aber daher dürfen wir auch nicht. Kasseler Berge geht
wir
auch nicht.
Wir hatten ja eine gigantische Rhetorik im Zusammenhang mit der Energiewende. Ich erinnere mich an einiges größte Aufgabe seit der Wiedervereinigung und so. Und dafür, ehrlich gesagt, droht das Jahrhundertwerk so ein bisschen, genau wie Sie sagen, zwischen Landesgrenzen und zwischen Kompetenzen, zwischen Kommunen, zwischen Ländern, Bund und so. Wäre es dann nicht vielleicht doch sinnvoll, wenn man sagt, für diese Aufgabe, das kann ich eigentlich jetzt nicht die Opposition fragen, aber vielleicht finde ich es ja gut, dafür schaffen wir ein eigenes Ministerium mit anderen Kompetenzen und verändern vielleicht zunächst einmal auch die Kompetenzen in dieser Frage zwischen Bund und Ländern?
Grundgesetzänderung.
Ja, das ist kompliziert.
Bei einer Jahrhundertaufgabe, bei der doch
wir müssen es im Grundgesetz, gibt es klare Regelungen, was die Länder dürfen und was der Bund darf.
Aber ich
wenn wir
schon,
da ran wollen, müssen sie erst das Grundgesetz ändern. Ich habe nicht das Gefühl, als wären die Länder bereit, ihre Planungshoheit aufzugeben.
Aber die waren ja schon ein Stück. Also ein Stück muss man schon bereit sein. Und es gab ja auch in der Tat zum Beispiel bei den Möglichkeiten, die jetzt auch teilweise auch beschlossen worden sind, gab es ja schon Änderungen, die das auch beschleunigt haben. Also insofern finde ich, müssen wir uns da auch alle zusammensetzen. Wenn wir gemeinsam ein Endlager suchen müssen, wollen und müssen,
Sie zwei.
Ja, über die Fraktionen hinweg, ja, und das ist ja Opposition und Regierung an diesem Punkt, dann werden wir auch, was den Ausbau der Netze angeht, das tun müssen. Aber ich will schon nochmal sagen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr vor Ort anfangen, weil ein großer Teil ist gar nicht die Übertragungsnetze. Da gibt es auch ein paar Flaschenhälse, da gibt es das in Thüringen, das ist eben angesprochen worden und gibt zum Beispiel auch im Frankfurter Raum, aber so viel ist da gar nicht. Wenn man jetzt die Bundesnetzagentur anguckt, die haben 27 Vorhaben und da sind, ich glaube, 24 Vorhaben und da sind 9 und da sind sozusagen, da gibt es jetzt bei 6 von diesen 24 gibt es Bürgerinitiativen. Das finde ich ist noch im Rahmen. Was wir aber machen müssen, das ist auch bei den Verteilnetzen vor Ort. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir gemeinsam den Atomausstieg beschlossen haben, weil die kommunalen Versorger, die gehen jetzt hin, die bauen jetzt Photovoltaik, die bauen jetzt eben Erneuerbare, die bauen zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung. Wissen Sie, Herr Fuchs, es geht nicht nur um die Netze, Sie konzentrieren sich immer auf die Netze. Wir können das Netz intelligenter machen, damit können wir auch vor was Ort ausgleichen. Wir können Kraft-Wärme-Kopplung strombasiert machen, das machen die Dänen. Die haben 45% Kraft-Wärme-Kopplung, viel mehr als wir. Damit stabilisieren sie die Netze, weil sie mehr Akteure haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten und nicht nur auf einen schielen, wo der große Widerstand ist.
Trotzdem hilft ja alles nichts, wenn wir im Winter jetzt beispielsweise eine Situation hätten. Es gab da vor, ich glaube letzte Woche hat die Financial Times Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, war das, hat ein Titelbild gehabt, da ist alles schwarz und man sieht nur noch ein paar Augen, die Angst vor dem Blackout. Wie realistisch ist diese Angst, wie realistisch ist es, dass es zu einer solchen Situation kommt im Winter, wenn wir jetzt alle unsere schönen Bäumchen Lichter anmachen, die nicht alle LED sind?
Es ging um die sogenannte Kaltreserve und da hat die Bundesnetzagentur ja gesagt, wir gucken genau, brauchen wir, also es war der Vorschlag ja von Herrn Rösler, wir brauchen noch ein Atomkraftwerk als Kaltreserve, wenn wirklich mal der Strom ausfallen würde. So, und da hat die Bundesnetzagentur am Ende gesagt, nee, wir kriegen das hin, wir haben die Situation, die haben das ja auch mehrfach abgesichert, wir kriegen das hin. Und da gibt es auch viel klügere Ideen. Also wir haben zum Beispiel mit dem Aluhersteller Trimet geredet. Der alleine als Großabnehmer braucht 1% des Stroms. Das ist viel. Ja? So, wenn man jetzt also sagt, oh, wir haben Angst vor so einem Blackout, dann ist ja eine Möglichkeit zu sagen, wir machen eine Kaltreserve. Also irgendwie ist es ein Atomkraftwerk, das steht immer Standby. Ist ja sehr teuer. Ja? Man muss ja alles irgendwie aufrechterhalten. Eine andere Möglichkeit ist aber, das machen die in Spanien, die sagen, bei so großen Abnehmern wie bei Trimet, ja, da müssen die für die Vergünstigung, die sie alle bekommen, kriegen wir die Möglichkeit, die im Jahr 120 Stunden abzuschalten. So und so viel pro Woche, maximal so und so viel pro Monat und im Jahr maximal 120. So, und wenn da der Blackout droht, dann sagen sie, runter mit eurer Produktion zum Beispiel. Und wenn einer mit 1% aus dem Markt geht, ja, dann kann man natürlich hier ganz viel machen. Also man wird viel flexibler, wenn man sagt, okay, wenn ihr schon als energieintensive Unternehmen so viel Geld bekommt, dann müsst ihr auch eine Gegenleistung haben, dann brauchen wir keine Kaltreserve, sondern dann vermeiden wir den Blackout damit.
Das ist ein schönes Stichwort, Energie und intensive Unternehmen. Es sieht ein bisschen danach aus, von einem Dreivierteljahr haben Sie gesagt, es kommt so nicht, aber in dem Fall ist es jetzt wahrscheinlich doch so. Das wird nicht viel kosten, was wir da an Energiewende machen. Jetzt ist es so, die energieintensiven Unternehmen kostet es wahrscheinlich nichts oder fast nichts. Die sollen ja jetzt ab einer bestimmten Größenordnung entlastet werden.
Das ist ja bei Rot-Grün beschlossen worden.
Aber das wird noch verstärkt. Momentan werden sie mit 8 bis 9 Milliarden entlastet. Das ist richtig viel Geld.
Und am Ende wird der...
Ja, wenn sie nicht entlastet werden, sind die Arbeitsplätze weg, das ist noch mehr Geld.
Wird der Herr Fuchs, wir müssen Ihnen aber dann eine Gegenleistung geben. Und deshalb Herr Minhoff, die Energiewende eindeutig. Ist es doch nicht, was es kostet, sondern es sind wieder alles das, was im nächsten Jahr erhöht wird, ist eben nicht der Ausbau der Erneuerbaren, sondern sind momentan mehr Netzentgelte, die verursacht worden sind durch Fehler der Bundesregierung. Wir haben allein 1 Cent werden die Leute im April nächsten Jahres mehr zahlen müssen, weil der Vorschlag, die Netze werden immer produktiver, man darf nicht mehr so viel Geld sozusagen Kosten da erheben. Das ist vor Gericht gegangen, die Netzbetreiber haben gewonnen und es war absehbar. Die Bundesregierung hätte vorher eine gesetzliche Regelung machen müssen, dann wären diese 1 Cent Preiserhöhung vermieden worden. Und das ist verdammt viel Geld für die Leute. Also die Energiewende kostet das nicht, sondern die Fehler der Bundesregierung kosten das Geld momentan.
Das, was Sie jetzt meinen, stimmt doch wirklich nicht.
Doch,
das ist
natürlich
also sachlich total falsch. falsch. Stimmt das nicht. EEG kostet jetzt 3,6 Cent ja, fürs nächste Jahr.
Und nächstes Jahr 3,7.
Nächstes Jahr wird das halt
Nächstes Jahr kann das einmal kurz erläutern, dann sagen Sie was.
Die Bundesnetzagentur sagt heute und die Übertragungsnetzbetreiber, die das ganze Jahr regeln, sagen, dass es zwischen 3,6 und 4,7
ausgehen
wird. Die
haben sich letztes Jahr schon getäuscht.
Die haben sich dieses Jahr gar nicht getäuscht.
Wieder mit den Horrorzahlen.
Es wurde doch noch im Frühjahr dieses Jahres behauptet, es würde runtergehen. Da waren Sie dabei.
Ihr eigener Minister sagt 3,7 Cent nächstes Jahr. Keine Erhöhung durch EEG.
Sie haben letztes Jahr hier gesagt, in einer Diskussion mit mir, dass es runtergehen würde, es steigt. Machen wir uns bitte nichts vor.
Ihr eigener Minister sagt, es bleibt dabei.
Der hat sich genauso geirrt.
Aha, ist ja toll.
Der hat sich gehört, jawohl.
Nein, für nächstes
Jahr. Der hatte uns im Frühjahr dieses Jahres auch gesagt, wir würden auf 2,7 Cent runterkommen. Und es ist jetzt auf 3,5 auf 3,6 gestiegen. Und es wird nächstes Jahr weiter ansteigen.
Weil Ausnahmen gemacht worden sind. Gehen Sie doch endlich mal die Ausnahmen an.
Über 14 Milliarden Euro werden.
Immer weniger Leute zahlen alles.
Das wollen Sie nicht hören, deswegen reden Sie auch die ganze Zeit dazwischen.
Nein.
Über 14 Milliarden Euro werden jetzt schon pro Jahr an Subventionen für erneuerbare Energien bezahlt. Alleine für Photovoltaik werden dieses Jahr 7,1 Milliarden Euro gezahlt. Wissen Sie, wie viel noch für Kohle ausgegeben wird? 1,2 Milliarden. Das müssten Sie ja als ehemalige Minister in NRW wissen.
Aber und Herr dieses, Fuchs, das sind doch
diese 7 Milliarden,
das wissen Sie auch.
Das ist aber doch eine Tatsache.
Ja, aber wie viele Milliarden, Arbeitsplätze hängen denn da dran?
Ja, also, die zurzeit alle abgebaut werden und die Arbeitsplätze in China hängen da dran. 90% der Photovoltaik kommt
aus
China.
Sie wollen eigentlich die Erneuerbaren nicht. Sagen Sie es doch mal ehrlich.
China subventioniert.
Sagen Sie doch mal, wie die Atomkraft kostet. Es gibt keine Milliarden für die Endlagerung. Allein für den Abbau der Atomkraftwerke 30 Milliarden.
Wenigstens da sind Sie sich einig. Wir haben jetzt ganz kurz im Schweinsgalopp über die Subventionierung von Photovoltaik gesprochen. Argument. Das war das. Ja, es wäre ja an der Regierung, wenn das zu viel ist oder wenn die auf. Ich glaube, diesen Vorschlag gibt es ja sogar.
Man muss deckeln.
Ja, damit wird man dann aber möglicherweise die geplanten Zahlen, was die...
Die Photovoltaik ist die ineffizienteste Geschichte überhaupt. Sie bringt weniger als 3% unseres Stroms, wird aber mit 7 Milliarden pro Jahr gefördert. Das kann ja wohl nicht sinnvoll sein. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten EEG, der erneuerbaren Energieförderung, geht in nur Photovoltaik, die aber nur 3% bringt. Insgesamt haben wir momentan so 18%, knapp 18%. Davon sind eben 3% Photovoltaik.
Ich habe eben gehört, Sie wollen die Windkraft abschaffen, weil Sie erst in die Netze bauen.
Ich habe gar nicht gesagt, dass ich
Sie haben gesagt, keine neuen Windkraft.
Sie haben nicht zugehört.
Sie haben gesagt, keine neue Windkraft fördern.
Deckeln.
Also deckeln,
nein,
nichts
ich
mehr.
Gesagt, Photovoltaik deckeln.
Jetzt sagen Sie Photovoltaik deckeln.
Ich habe nicht gesagt,
Sie haben vorhin gesagt, keine neuen Windkraftanlagen im Norden.
Auch das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es kann nur so viel zugebaut werden, wie abtransportiert werden.
Okay, also das heißt, erst die Netze bauen.
Also erst
die Netze bauen.
Genau, erst
jetzt
ausbauen.
Keine neuen Windkraftanlagen, erstmal, weil man erstmal die Netze bauen will. Die Photovoltaik soll gedeckelt werden.
Ich habe gesagt, es muss Konkurrenz sein.
Ja, das heißt, aber Sie sagen ja, jetzt haben wir noch ganz viele Probleme beim Netz. Überall haben Sie Bedenken. Und am Ende fördern Sie genau das, was am teuersten ist. Sie waren der Vertreter hier immer für die Atomkraftwerke. Und die Atomkraftwerke werden die sein, die teuerste Energie von allen ist. Weil wir so viel Kosten haben beim Abbau, bei der Lagerung über Hunderte, Tausende von Jahren. Das kann nicht billiger sein als alle anderen.
So bitter es ist, für Sie jetzt, aber er hat das Schlusswort, weil die Zeit ist um.
Mir geht es schlicht und ergreifend darum, diese Energiewende umzusetzen, aber so, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Unternehmen das bezahlen können. Ich möchte keine Arbeitsplätze in Deutschland vernichten über so eine Energiewende. Das kann nicht der Fall sein. Bei den Grünen habe ich in dem Programm gelesen, dass das mit in Kauf genommen werden muss. Das kann nicht der richtige Weg sein. Deutschland ist ein Industrieland, muss ein Industrieland bleiben. Und nur weil es ein starkes Industrieland ist, sind wir so schnell aus der Krise rausgekommen, ohne dass wir es nicht gegangen.
Es beruhigt mich ein bisschen, dass es zwischen Regierung und Opposition doch noch unterschiedliche Bereiche gibt, Einschätzungen.
Sonst hätten wir uns nicht eingeladen.
Das beruhigt mich auch. Wissen Sie, bei dem Thema weiß man das immer nicht. Das kann auch nächste Woche wieder ganz anders aussehen. Aber vielen Dank für die sehr engagierte Diskussion. Ich glaube, die hat uns auch ein bisschen weitergebracht. Sie bleiben bitte bei Phoenix. Jetzt folgt der Tag und bis nächste Woche. Wiederschauen.